Bevor ich zum Thema komme, wir haben heute eine Besucherzahl von 726 als Höchstzahl gehabt, also ein paar mehr als am Samstag. Aber 100% fehlen immer noch ein paar, aber man hat mir ja versprochen, nächste Woche soll es hier ja so voll werden, da wird man keinen Platz mehr finden. Ich bin mal gespannt. Da kommen all die, die jetzt noch nicht da waren. Ja, wir wollen uns erst einmal herzlich bedanken bei den freiwilligen Helfern, die hier im Kongresssaal für Ordnung gesorgt haben, auch außerhalb Parkplatz und der Fahrdienst. Das ist alles sehr lieb, dass die Brüder sich einsetzen. Und wir schätzen das auch, dass ihr hinterher die Halle dann in einem guten Zustand übergebt. Und wir möchten auch den beiden Ehepaaren herzlich Dank sagen, die hier im Kongresssaal Büchenbach wirklich sehr gute Arbeit leisten. Dankeschön. Wir haben also nächstes Wochenende hier einen Kreiskongress, das ist der A-Teil eures Kreises. Dann werden wir zu einer Besuchswoche mit dem Ehepaar Laste in Brackenheim sein. Die sind ja heute auch da. Jawohl, und da freuen wir uns drauf. Und dann werden wir in einem neuen Kreis zusammenarbeiten. Dann haben wir also am 15. 16. November wieder einen Kreiskongress. Und dann haben wir 3 Kreiskongresse in Serie, 29. 30. November, 6. 7. Dezember und 13. 14. Dezember. Also wenn jemand nachholen will, sind da noch Kreiskongresse zu haben. Wenn ihr die Termine nicht schnell behalten habt, ihr könnt mich fragen, ich sag's euch. So. Den Glauben stärken, um die Welt zu besiegen, ist das Thema des Schlussvortrages. Was wäre ein Mensch ohne seine 650 Muskeln? Er könnte nicht leben, denn dann würde auch der so wichtige Herzmuskel nicht arbeiten können. Was wäre der Mensch ohne einen aktiven Glauben? Er könnte nicht leben, denn dann würde auch sein symbolisches Herz nicht arbeiten. Wenn wir so an Muskeln denken, ein Muskel kann stark sein. Ein Muskel kann aber auch schlaff sein. Und diejenigen unter uns, die schon mal was gebrochen haben, Arm oder Bein, die werden bestätigen können, dann wird der Arm, das Bein eingegipst, dann wird der Gips abgenommen und denkt man, so dünn war aber vorher nicht. Ja, das ist die Folge, dass der Muskel einfach in der Zeit, wo der Gips dran war, nicht richtig gebraucht wurde. Ein Glaube kann stark sein, ein Glaube kann auch schwach sein. Bis ein Glaube stark wird, ist aktives Training nötig. Das haben all diejenigen hinter sich, die aus der Welt gekommen sind und die dann einen aktiven, starken Glauben durch Training, geistiges Training erlangt haben. Manch einer hat auch mal so einen geistigen Durchhänger gehabt. Und man könnte sagen, die Muskeln erschlafften. Und dann wieder Aufbautraining zu machen, das ist unwahrscheinlich schwer. Wir sind glücklich über all diejenigen, die es dann gepackt haben und ihren Glauben wieder stark gemacht haben. Im Schlussvortrag geht es um das Thema, warum und wie wir unseren Glauben stärken können, ein Glaube, der wie ein Muskel ist, um die Welt zu besiegen. Also man könnte sagen, es geht so ein bisschen um Training, so Hanteltraining, um zu sehen, wie man seinen Glauben stärken kann. Es gibt unter den Zuhörern eine ganze Reihe, deren buchstäbliche Muskeln sind ganz schwach, aber deren Glaube ist ganz stark. Also der Glaube hat nichts mit der körperlichen, sondern mit der geistigen Verfassung zu tun. Wir werden in den nächsten Minuten 4 Punkte etwas erörtern. Wir werden über das Beispiel Jesus sprechen. Wir werden feststellen, wir können heute schon Sieger sein. Wir werden einige Höhepunkte des Kongresses wiederholen und werden am Ende feststellen, dass der gestärkte Glaube uns hilft, als große Familie zu überleben. Also der erste Gedanke war gewesen, wir beschäftigen uns mit dem herausragenden Beispiel Jesu Christi. In welchem Zustand war Jesus Christus am 1. April des Jahres 33 nachmittags um 15 Uhr? Er hing an einem Hinrichtungsstamm. Er war tot. Er war von Schmerzen und Torturen gezeichnet. Die Gegner sagten, endlich sind wir ihn los. Er, der uns als Heuchler und Otternbrut und getünchte Gräber gebrandmarkt hat. Da hängt er also. Und die Römer? Über dem Kopf hatten sie ein Schild angebracht. Jesus, Nazarener, König der Juden. Und sie mögen gedacht haben, so sieht ihr König aus. Keine Armee konnte es verhindern, dass er hier so schmählich zu Tode gebracht wurde. War er ein Sieger? Johannes Kapitel 16, Vers 33, wir haben ihn gestern schon von Bruder Laste zitiert bekommen, am Abend vor dem Tod geäußert. Was sagt Jesus? Johannes 16, Vers 33, ich habe euch diese Dinge gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt habt ihr Drangsal, doch fasst Mut, ich habe die Welt besiegt. Was meinte Jesus mit der Welt, die er besiegt hatte? Die Welt war die Masse der Menschen, die nicht zu Jehovas anerkannten Dienern gehörten. Wie hatte Jesus denn diese Welt, diese Menschen besiegt? Durch seinen Glauben, seine unerschütterliche Loyalität, sein ungeteiltes Vertrauen zu Jehova. Es war für ihn Ehre und Freude, den Namen Jehovas hier auf der Erde zu vertreten. In Hebräer 12, Vers 2 sagt Paulus, während wir unseren Blick auf den Hauptvermittler und Vervollkommener unseres Glaubens, Jesus, gerichtet halten. Für die vor ihm liegende Freude erduldete er einen Marterpfahl der Schande nicht achten und hat sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Jesus wusste, was ihn erwartete. Er vertraute dem Vater völlig. Und dieses Wissen, dieses Vertrauen zum Vater verlieh ihm die Kraft der Welt zu widerstehen. Man kann sagen, er ließ sich nicht von seinem Kurs abbringen. Was sagte er? Ich habe die Welt besiegt. Aber er sagte vorher, in der Welt habe Drangsal, doch fasst Mut. Er sagte ihnen also, ich habe es geschafft, fasst Mut. Ihr könnt die Welt genauso besiegen. In Offenbarung Kapitel 12, Vers 11 wird diesen Besiegern, letztlich sind es ja in erster Linie diejenigen, die eine himmlische Hoffnung haben, wird Folgendes über sie gesagt, Offenbarung 12, Vers 11. Und sie haben ihn wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses besiegt. Und sie haben ihre Seele selbst angesichts des Todes nicht geliebt. Wen haben sie besiegt? Im Vers 10 ist von dem Ankläger unserer Brüder, von Satan, dem Teufel, die Rede. Und interessanterweise steht ja im Vers 11, sie haben ihn wegen des Wortes ihres Zeugnisses besiegt. Offensichtlich besteht zwischen dem Sieg über Satan und dem Verkündigen der guten Botschaft, also dem Zeugnisgeben, ein direkter Zusammenhang. Und wenn wir den Vers 17 Offenbarung 12 nehmen, dann sagt die Offenbarung, und der Drache, der Teufel also, wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrig gebliebenen ihres Samens, das sind diejenigen der Gesalbten, die noch auf der Erde sind, die Gebote Gottes halten und das Werk des Zeugnisgebens für Jesus innehalten. Also, gegen wen führt der Teufel Krieg? Gegen diejenigen, die in erster Linie, also an der Front stehend, die Botschaft verkündigen, also diejenigen, die eine himmlische Hoffnung haben. Woran will er sie hindern? Er führt Krieg, um das Werk des Zeugnisgebens für Jesus zu unterbinden. Also die Absicht des Teufels, auch in der heutigen Zeit, ist völlig klar und eindeutig. Es geht ihm vordringlich darum, uns daran zu hindern, die gute Botschaft zu verkündigen. Und dann passt ja der Gedanke des neuen Jahrestextes sehr gut. Worum geht es im neuen Jahrestext? Legt gründlich Zeugnis ab für die gute Botschaft. Apostelgeschichte 20, 24. Der treue Sklave ermuntert uns also, uns in dieser Zeit darauf zu konzentrieren, die gute Botschaft vom Königreich zu verkündigen. Überlegen wir einmal ganz nüchtern. Gibt es denn außer den christlichen Zeugen Jehovas andere Menschen, die nicht nur eine Bibel haben, sondern auch in der Bibel lesen? Ja, die gibt es. Die Religionslehrerin, die ich im Vortrag erwähnte, erzählte mir, dass sie mit ihrem Mann jeden Morgen in der Bibel liest. Und dafür habe ich sie auch gelobt. Gibt es denn außer den Zeugen Jehovas noch Menschen, die sich zu religiösen Zusammenkünften zusammenfinden, in denen etwas aus der Bibel erzählt wird? Ja, natürlich gibt es diese Menschen. Gibt es denn außer den christlichen Zeugen Jehovas Menschen, die in aller Aufrichtigkeit und Schwachheit versuchen, auch nach der Bibel zu leben? Solche Menschen gibt es. Gibt es außer den christlichen Zeugen Jehovas irgendeine Religionsgemeinschaft, die weltweit konsequent seit über 140 Jahren die gute Botschaft vom Königreich verkündigt? Die gibt es eben nicht. Das ist ja das Markenzeichen der Zeugen Jehovas, dass die Zeugen Jehovas von Haus zu Haus gehen und alle anderen Möglichkeiten des Zeugnisgebens nutzen. Und alle Versuche der Kirchen, ihre Gläubigen dazu zu bringen, die gute Botschaft zu verkündigen, sind fehlgeschlagen. Im Neuen Wachtum ist ja so ein Bericht, jemand hat in Osteuropa eine Untersuchung gemacht, hat festgestellt, einige wurden zwar von den Mormonen angesprochen, aber über 70% der Leute haben gesagt, sie wären von den Zeugen nicht nur einmal, sondern mehrmals angesprochen worden. Benedikt der 16. hat die Jugend der Welt in Frankreich aufgefordert, über ihren Glauben zu sprechen. Das ist und bleibt ein frommer Wunsch. Die spanische Zeitung El País schrieb, ein Kardinal hat die Seminaristen angeregt, die Tür-zu-Tür-Methode zu lernen, damit sie wie Jehovas Zeugen von Haus zu Haus gehen können, um die Menschen vom katholischen Glauben zu überzeugen. Die Zeitung Rheinischer Merkur, Christ und Welt, sagt, alle diese Aktionen der Kirche kranken an einem ganz bestimmten Mangel, nämlich, wörtlich jetzt, wir haben heute viele Spezialpfarrer, aber den Gottesdiener, der von Tür zu Tür, von Mensch zu Mensch wandert, den haben wir nicht. Und den haben sie auch nicht. Spezialpfarrer haben sie, aber wir haben diesen Gottesdiener, der von Tür zu Tür wandert, in 7-millionenfacher Ausfertigung. Das ist der Unterschied. Erinnert euch noch an gestern Morgen, da sitzt ja unser lieber Bruder, Einleitung zum Pionierprogrammpunkt, die Geschichte aus Haiti, die Frau, die sagte, das können wir auch, am ersten Sonntag 100, dann waren es 50, 20 und dann blieb sie alleine. Dann sagt sie, nur ihr geht regelmäßig von Haus zu Haus. Sie fing an zu studieren, jetzt geht's auch von Haus zu Haus, weil sie zwei Jehovas geworden ist. Das ist der Unterschied. Und eins ist klar, der Haus-zu-Haus-Dienst hat auch für uns alle, was unsere Persönlichkeitsbildung angeht, etwas Gutes. Menschen, die stolz sind, gehen nicht gerne von Haus zu Haus. Denn was die Menschen einem manchmal im Haus-zu-Haus-Dienst bieten, das lassen stolze Menschen sich einfach nicht gefallen. Und der Wachtum vom 1.8.04, Seite 12, sagte, als unvollkommene Menschen sind wir in Gottes Augen wie grünes Gras, seine Zeit lang wächst, dann welk wird und schließlich verdorrt. Jetzt kommt ein herrlicher Satz im Wachtum. Könnte sich ein Grashalm etwas darauf einbilden, dass er etwas länger ist als andere Grashalme? Und als meine Frau das las, sagt sie zu mir, und weißt du was? Der Haus-zu-Haus-Dienst ist der Rasenmäher für den Stolz. Und ich denke da öfter dran, wenn ich so einen rustikalen Zeitgenossen vor mir habe. Da denke ich, jawohl, der Rasenmäher ist wieder im Gang. Nicht? So, man wird wieder auf ein schönes, gleichmäßiges Niveau gebracht. Der Haus-zu-Haus-Dienst ist einfach etwas ganz Hervorragendes. Das ist so, so geistiges, so Hanteltraining. Ich erinnere mich bei der Olympiade jetzt in Peking, da habe ich in Nachrichten gesehen, da hat ein Deutscher eine Goldmedaille im Gewichtheben gewonnen. Und als er das Ding nach oben gebracht hatte, der ist gesprungen wie so ein kleines Kind, hat sich gefreut. Und so kann man sagen, so freuen wir uns auch gleichsam, wenn wir es schaffen, dass wir unsere Türschwelle überwinden, von Haus zu Haus gehen und diejenigen, die Hilfspionier und Pionier sind, die freuen sich einfach. Und dann treffen die Worte aus Römer Kapitel 8, die Verse 37 bis 39 zu. Römer 8, Vers 37 bis 39, was sagt hier Paulus so schön? Im Gegenteil, aus allen diesen Dingen gehen wir vollständig siegreich hervor, durch ihn, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben noch Engel noch Regierungen noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte noch Höhe noch Tiefe noch irgendeine andere Schöpfung imstande sein wird, uns von Gottes Liebe zu trennen, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, wir gehen wirklich aus allen diesen Dingen vollständig siegreich hervor. Und also, mir geht es so, wenn ich von Haus zu Haus gegangen bin und komme zurück, dann mache ich meistens so ein Gesicht. Smiley. Ist es nicht so? Man hat wieder mal einen Sieg über sich selber errungen. Und unser Vorbild Christus war Sieger. Er ermunterte diejenigen, die mit ihm im Himmel regieren werden, dass sie das Werk des Zeugnisgebens weiterhin innehaben. Und wenn wir von Haus zu Haus gehen, das ist die Tätigkeit, die den Teufel am allermeisten ärgert. Und deswegen kann man auch sagen, ich gehe von Haus zu Haus und ärgere wieder mal den Teufel. Ja, und wir bereiten Jehova durch den Haus-zu-Haus-Dienst Freude. Wir haben im zweiten Punkt gesagt, dass wir heute schon Sieger sein können. Nicht erst nach Harmagedon sind wir Sieger, nein, wir sind heute echte Siegertypen. Worin zeigt sich denn der Glaube, der die Welt besiegt? Wir treten erstens wie Jesus für gerechte Maßstäbe ein. Und zweitens, wir mischen uns nicht in die politischen und sozialen Angelegenheiten ein. Wir sind ja hier in Bayern. Vor 4 Wochen wurde der Himmel über Bayern etwas weniger blau. Jetzt haben sie ja eine Regierung gemacht unter Schwierigkeiten. Jetzt sind sie ganz glücklich, dass sie das machen. Und wir sagen, die Regierung, die wir gewählt haben, die braucht keinen Koalitionspartner, keine Kompromisse, braucht niemand neu gewählt zu werden. Der König regiert und irgendwann wird er dafür sorgen, dass auf dieser Erde wirklich Frieden herrscht. Und drittens, wir lassen uns nicht auf den moralischen Tiefstand der Welt hinabziehen. Das ist auch ein Teil unseres heutigen Sieges. Jakobus Kapitel 1, Vers 21. Jakobus 1, Vers 21. Legt daher alle Unsauberkeit ab und jenes Überflüssige, die Schlechtigkeit, und nehmt mit Milde die Einpflanzung des Wortes an, das eure Seelen zu retten vermag. Das ist ein schönes Wortbild. Also, wovon spricht hier die Bibel? Von der Einpflanzung des Wortes, das die Seelen zu retten vermag. Man möchte also fast sagen, wir machen unseren Herzensboden bereit und sorgen dafür, dass das Wort in den Herzensboden eingepflanzt werden kann. Was ist nötig, damit der Glaube stark bleiben kann, damit das Wort Gottes in uns wurzeln kann? Es ist wie bei den Muskeln des menschlichen Körpers, sie müssen richtig ernährt und gebraucht werden. Haben wir schon mal einen Muskelkater gehabt? Ja, einige von euch mögen ja einen Kleingarten haben und irgendwann, wenn dann der Winter vorbei ist, geht man wieder im Frühjahr in den Kleingarten. Wenn man so einen Tag im Kleingarten gewesen ist, dann denkt man abends, ich wusste gar nicht, dass ich da noch Muskeln habe. Weil man hat Muskeln aktiviert, die man sonst überhaupt gar nicht gebraucht hat. Was kann man tun, um einen Muskelkater gar nicht erst aufkommen zu lassen? Also man macht so ein bisschen leichtes Training, um sich auf größere Belastungen vorzubereiten. Einige von euch mögen ja vielleicht gerne im Winter Skifahren. Ich kann das nicht, aber ich weiß, also diejenigen, die Skifahrer sind, die machen, bevor dann die Saison so richtig losgeht, machen sie so ihre Übungen, um dann, wenn sie die Brettel unterschnallen, dann sagen sie so, jetzt bin ich also fit, jetzt kann mir nichts passieren. Und so macht man auch geistig gleichsam so eine Art von Training. Wie macht man das Training? Naja, man studiert persönlich, man geht in den Königreichssaal. Man könnte ja fast sagen, der Königreichssaal vor Ort ist das Fitnessstudio für einen aktiven Glauben. Immer schön trainieren, nicht? Und dann verhindert man auch ohne weiteres, dass man zu irgendeinem geistigen Muskelkater kommt. Der Teufel will, dass wir geistig erschlaffen. Jakobus Kapitel 4, Vers 4. Die Einflüsse der Welt sind stark. Jakobus 4, Vers 4. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer immer daher ein Freund der Welt sein will, stellt sich als ein Feind Gottes dar. Das ist ein wirklich tiefgründiges Bibelwort. Wir kennen das alle. Hier steht nicht, wer immer daher ein Freund der Welt ist. Wenn man ein Freund der Welt ist, ist man ein Feind Gottes. Hier steht in der Bibel, wer immer daher ein Freund der Welt sein will. Also wer gleichsam mit der Welt und den Dingen der Welt liebäugelt, versucht sich anzupassen. Und wenn man sich mit der Welt und ihren moralischen Vorstellungen und unseren Grundsätzen gemäß der Bibel beschäftigt, dann muss man doch ehrlich zugeben, die Schere geht immer weiter auseinander. Stellen wir uns einmal vor, 100 Jahre zurück, 1908, ein Bibelforscher, ein katholischer, ein evangelischer Christ sitzen zusammen. Und man stellt die Frage, ist es denn erlaubt, vor der Ehe Sex zu haben? Alle drei sagen nein. Ist Ehebruch eine Sünde? Alle drei sagen nein. Ist denn Homosexualität gegen Gott? Alle drei sagen, natürlich ist das gegen Gott. Das war vor 100 Jahren, Kaiserzeit. Und heute? 2008, setz mal einen Zeugen Jehovas, einen evangelischen, einen katholischen Christen an einen Tisch und stell die gleichen drei Fragen. Und dann merkst du auf einmal, wie sich die Zeit gewandelt hat. Wie Menschen heute der Meinung sind, ja, nach dem Buch kann das, da kann doch kein Mensch noch leben. Das ist völlig unmöglich. Das geht doch gar nicht. Wie ist es gekommen? Zweiter Weltkrieg. Das ganze Wertesystem ist auf den Kopf gestellt worden. Nachkriegsgeneration. Die 60er Jahre mit ihrer sogenannten sexuellen Befreiung, die 68er Generation und die Folgen, die die Gesellschaft heute noch spürt. Und jetzt sind wir in einer Welt, in der Menschen, ob es jetzt Politiker, Künstler oder Sportler sind, es doch dem normalen Publikum vormachen, nach dem Buch zu leben, da müsste man doch ganz schön dumm sein. Das ist der Unterschied. Warum leben wir denn so? Warum sind wir zum Beispiel unserem Ehepartner nach Jahrzehnten der Ehe treu? Weil wir so wertvolle, außergewöhnlich einzigartige Menschen sind? Nein. Wir leben so, weil wir immer und immer und immer wieder in Zusammenkünften, auf Kreiskongressen, auf Bezirkskongressen, in der Literatur, in der Bibel daran erinnert werden, so zu leben wie hier ist das einzig Richtige und die Welt draußen lebt genau verkehrt. Und nur weil wir ständig erinnert werden, darum leben wir so, nicht weil wir so gute Menschen sind. Es ist einfach diese Wiederholung, die es dazu bringt. Deswegen wird auf Kreiskongressen auch manches immer und immer wiederholt, weil wir müssen einfach erinnert werden, damit der Glaube auch in diesen Bereichen stark bleibt und nicht schlaff wird. Und so besiegen wir die Welt. 1. Johannes Kapitel 5. Und hier sind es die Verse 2 bis 4. Und das ist ja das, was Johannes jetzt hier ausdrückt. Er sagt hier: Dadurch erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben, und jetzt kommt es, und nach seinen Geboten handeln. Denn darin besteht die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren worden ist, besiegt die Welt. Und das ist die Siegesmacht, die die Welt besiegt hat, unser Glaube. Also ein direkter Zusammenhang zwischen dem Halten der Gebote und dem Sieg über die Welt. Ich gebe doch zu, mir fällt es doch auch manchmal nicht leicht, nach den Geboten Jehovas zu leben. Aber das liegt nicht daran, dass die schwer wären, sondern dass man ein unvollkommener Mensch ist. Die Gebote Jehovas sind für uns immer zum Nutzen. Und deswegen wollen wir einfach diejenigen der Zuhörer motivieren, ermutigen, die vielleicht im Augenblick ein bisschen Schwierigkeiten mit der Wahrheit haben. Das soll es geben. Es kann vorkommen, dass jemand einen Durchhänger hat, dass er nicht so aktiv ist, dass er fern von Jehova ist. Manchmal kommen auch diejenigen zum Kreiskongress, denen die Gemeinschaft entzogen worden ist. Jetzt sitzen sie hier im Kongresssaal in Büchenbach. Und wir möchten dieser Gruppe von Besuchern wirklich liebevoll ans Herz legen: Tut doch bitte etwas für einen aktiven Glauben. Kehrt zu Jehova zurück. Ich fand das so wunderbar in dem Wachturm, den wir jetzt auch bekommen haben, wo es um die Untätigen ging, denen wir helfen möchten. Da berichtete ein Bruder, dass er von der Wahrheit weggegangen war und kehrte dann in die Versammlung zurück. Eine treue Schwester empfing ihn mit den Worten: Willkommen zu Hause, mein Junge. Und ich muss, das geht mir so durch und durch, diese Bemerkung. Eine Schwester sagt nicht: Ach, da bist du wieder. Nein, sie sagt: Willkommen zu Hause, mein Junge. Und, ja, könnt ihr ruhig klatschen, ja. Und er sagte im Wachturm: Ja, ich war wieder zu Hause. Und wir wünschen wirklich, dass alle, die hier sind, dass sie sich in der Versammlung zu Hause fühlen. Die Siegesmacht ist der Glaube. Aber der Glaube kann nur Siegesmacht sein, wenn wir ihn betätigen, dieses Training vollführen. Millionen unserer Brüder, auch Hunderte hier im Kongresssaal, sind Sieger. Der Glaube macht uns gleichsam zu Siegern. Was sagte Paulus im Römerbrief? Im Gegenteil, aus all diesen Dingen gehen wir vollständig siegreich hervor durch ihn, der uns geliebt hat. Ja, wir sind Sieger durch Christus. Wir können also Sieger sein und bleiben. Und der Kreiskongress ist gleichsam so eine intensive geistige Trainingseinheit. Und mancher mag vielleicht nach dem Kreiskongress sagen: Meine Zeit, da sind aber die zwei Tage wieder Muskelgruppen aktiviert worden in meinem geistigen Glauben. Da habe ich lange nicht drüber nachgedacht. Aber das war gut gewesen. Ich habe so einen kleinen Muskelkater, aber das tut nicht weh. Das muss sein. So, und das ist doch das Richtige, indem wir also sagen: Jawohl, wir wollen also diese Muskelgruppen, die aktiviert worden sind, weiter betätigen, um einen aktiven Glauben zu haben. In unserem Buch Bewahrt euch in der Liebe Gottes ist ein wunderbarer Satz, da steht: Erst wenn wir nicht mehr kämpfen, haben wir Grund zur Sorge. Das war, wir müssen kämpfen, und wenn wir kämpfen, dann brauchen wir uns auch keine Sorgen zu machen. Und da sind wir jetzt bei einer kurzen Wiederholung des Kreiskongressprogramms. Gestern war das Thema gewesen, gestärkt das Böse mit dem Guten zu besiegen. In dem Vortrag fiel auf das Wort gestärkt. Ihr denkt noch an den Spruch: Wer nicht will deichen, der muss weichen. Genau. Also alle Hilfen, die Jehova zur Verfügung stellt, nutzen, um diesen geistigen Schutzwall möglichst hoch zu haben. Dann ging es um die Vortragsfolge, den listigen Handlungen des Teufels standhalten. Wichtig war das Wort standhalten. Welche Bereiche? Einleitend wurde gesagt: Wir haben eine 6000-jährige Täuschungskampagne, Täuschungsmethoden. Und dann ging es um den Bereich Technik. In dem Vortrag wurde gesagt, Satan nutzt mit boshafter Schleue die menschlichen Schwächen aus, indem er durch Technik den Kontakt zu schädlichen Dingen erleichtert. Wir haben gehört, auf der Druckmaschine kann man Bibeln und Pornografie drucken. Und wir haben nichts zum Beispiel gegen ein Handy, auch von mir aus ein Handy mit Display. Nur interessant ist, wenn ich mit jungen Leuten spreche, die 12 bis 14 Jahre alt sind, und ich frage sie, haben euch denn schon Schulkameraden auf dem Schulhof mal solche schlimmen Bilder oder kleine Videos angeboten zum Gucken? Dann sagen die Jungs mir, ja, damit sind sie schon gekommen. Ich habe es mir aber nicht angeguckt. Man fragt sich, wie kommen 12- bis 14-Jährige an Pornografie auf ihrem Handy? Und das ist ja eine Tatsache, die man nicht verleugnen kann, dass diese schlimmen Dinge auf den Handys von jungen Leuten zu sehen sind. Dann haben die Unterhaltungen Freizeit gehabt. Der Redner sagte, viele, die heute körperlichen und emotionalen Belastungen entrinnen wollen, sind von bestimmten Freizeitaktivitäten geradezu besessen. Sie sind unzufrieden, wenn sie sich nicht an jedem Wochenende irgendwie amüsieren können. Wir haben zwei Ehepaare gehabt und denkt dran, das Ehepaar, das da saß, ist in Wirklichkeit genauso lieb wie das, was da saß. Die haben das nur gespielt. Die haben schon zu mir gesagt heute Mittag, wir werden wahrscheinlich mit Mauritius aufgezogen werden. Das tut man natürlich nicht. Sie haben es nur gut gespielt. Aber wenn wir mal an diesen Gedanken Urlaub denken, da kommen Brüder zu den Ältesten und sagen, die nächsten 3 Wochen sind wir in Urlaub. Ach, sagen die Ältesten, wo fahrt ihr denn hin? Ja, wir fahren nicht weg. Wir machen Urlaub. Ja und? Ja, wir wollten nur sagen, die nächsten 3 Wochen kommen wir nicht in Königreichssaal. Da mag man denken, was erzählt er denn da vorne? Das gibt's doch in echt gar nicht. Das gibt's in echt. Und das nimmt zu. Man nimmt sich eine theokratische Auszeit. Ja, wenn man in Urlaub fährt und man ist irgendwo im Ausland und da ist ein Königreichssaal, den man besuchen kann. Ja, man geht doch in den Königreichssaal. Ich gebe ehrlich zu, ich verstehe von Dänisch auch fast nichts. Aber die Brüder dort sind so lieb, dass man einfach freut, sich sie wiederzusehen. Es ist doch eigentlich normal, dass man auch in den Königreichssaal geht, um die Brüder zu sehen. Wenn man das im Ausland tut, dann kommt man doch auch zu Hause, wenn man Urlaub macht, zu Hause in den Königreichssaal. Oder? Fragezeichen. Schulbildung. Mit welchem Schutz Jehovas kann jemand rechnen, der eine Bildung anstrebt, die weder gesetzlich vorgeschrieben ist, noch den Königreichsinteressen dient? Höhere Bildung garantiert nicht unbedingt finanzielle Sicherheit, auch bringt sie keine ewige Sicherheit. Ein Gespräch, Oktober 2005, der Wachturm. Der Älteste hat das dem Ehepaar und dem Sohn gut näher gebracht. Und dann kam ja diese schöne Frage von dem Jungen. Ja, und was sollen wir nun machen? Und da hat der Vater gesagt, jetzt gucken wir beide wieder in den Wachturm und dann werden wir schon richtig entscheiden und treffen. Genau. Der Älteste hat der Familie die Entscheidung nicht abgenommen. Dann hat der Kreisaufseher über das Thema gesprochen, wach bleiben. Und es fiel auf das Wörtchen wach. Und wir haben ja verstanden, es gibt verschiedene Formen des Schlafes und man muss einfach sehen, dass man nicht einschläft, wach bleibt, Satan zum Opfer fällt. Dann ging es im Schlussvortrag um übersteigertes Selbstvertrauen. Ihr denkt noch an den Frosch auf dem Baum, der runtersprang und dann eine Bauchlandung machte. Nur wer sich von Jehova hochheben lässt, also demütig anerkennt, dass er Jehova braucht, um die Vogelperspektive zu haben, der kann tatsächlich dann auch die Dinge aus der Sicht Jehovas sehen. Heute Vormittag ging es darum, Kraft zu erwerben. Geistige Waffenrüstung wurde vom ersten Redner beleuchtet. Dann ging es darum, als Einzelne, als Familie, als Versammlung Kraft gewinnen. Es waren sehr interessante, tiefgründige Interviews gewesen. Wenn wir an diese Szene denken, wir sind ja im Deutschen mit englischen Worten befrachtet. Die beiden Kinder schauten sich eine Sitcom an. Was ist eine Sitcom? Das ist also so eine Serie, in der irgendjemand zum dummen August gemacht wird, meistens die Eltern, und die Kinder freuen sich darüber. Und interessanterweise wurde also gesagt, dass der Teufel einen Angriff auf die Familie startet. Eltern werden lächerlich gemacht. Bei einer Szene auf einem anderen Kreiskongress, da sagte das Kind, in der Schule sagen sie von ihren Eltern, das sind meine runzligen Alten. Und wenn man darüber nachdenkt, was das für eine Unverschämtheit von Kindern ist, ihre Eltern so zu nennen. Aber das ist der Geist der Welt und der versucht heute in die Familie einzudringen. Wir haben dann auch gerade eben von Wollaste in hervorragender Weise gehört, was es heißt, sich nicht entmutigen zu lassen durch Gleichgültigkeit, gesundheitliche Beschwerden und auch durch Fehler der Vergangenheit. Ich fand in unserem Buch über die Liebe Gottes einen Satz, ich finde ihn so super, da stand, die Angriffe von Satan und seinen Dämonen sind voll durchorganisiert und gezielt geplant. Ich finde diesen Satz hochinteressant, nicht? Der Teufel hat seine Strategie also voll durchorganisiert und gezielt geplant. Der kennt Menschen 6000 Jahre. Zum Schluss wollen wir jetzt noch ganz kurz darüber sprechen, wie unser gestärkter Glaube uns als große Familie überleben lassen wird. Wir stehen im Krieg mit Satan, auch im Krieg mit unseren eigenen Schwächen. Man könnte fast sagen, wir versuchen ein Minenfeld zu überqueren und wir können durch die Belehrung Jehovas die versteckten Minen erkennen und sie kommen dann nicht zur Explosion. Und es kommt hier für die Eltern darauf an, ihren Kindern auch beizustehen. Die Eltern haben nur wenige kostbare Jahre, um die Pfeile sicher ins Ziel zu lenken. Die Zeiten haben sich geändert. Als Regina und ich junge Leute waren, Kinder waren, da gab es für unsere Eltern fast keine Veröffentlichungen, die sie mit uns besprechen konnten. Die haben sich Mühe gegeben, unsere Eltern, aber es gab fast nichts. Das Buch, an das ich mich erinnern kann, als Kind war Vom verlorenen Paradies zum wiedererlangten Paradies, schön rosa, Wachtumformat. Das haben wir gehabt. Und heute Geschichtenbuch, Lehrerbuch, zwei Bände Fragen junger Leute, DVDs, in den Zeitschriften, Seiten nur für junge Leute. Das ist doch einfach fantastisch. Und wir bitten einfach die jungen Leute, diese Belehrung zu nutzen. Also wir haben ja keine Kinder, wir beide. Und wir sagen manchmal, keine Kinder, keine Freuden. Keine Kinder, keine Leiden. Denn manche Eltern sagen, die Leiden, die uns unsere Kinder, als sie groß wurden, zugefügt haben, waren schlimmer als das, was wir an Freuden mit ihnen erleben durften. Wie war es bei Isaak und Rebekka? Esau war für sie ein Anlass zur Bitterkeit. Und ihr lieben jungen Leute, wir möchten euch wirklich von Herzen ermuntern. Nutzt die Zeit, die ihr habt mit euren Eltern. Wir haben so schöne Interviews gehabt. Nutzt die Zeit doch bitte. Und denkt dran, eure Eltern, auch wenn sie viele Fehler haben, sie möchten es richtig tun und sie möchten euch gerne in eine böse Welt als standfeste Erwachsene entlassen. Sorgt dafür, dass auch ihr fit werdet durch persönliches Studium, mit dem ihr euren Glauben, der wie ein Muskel ist, stärkt. Und wir, die wir etwas älter sind, naja, wir gucken einfach, dass wir die letzte Zeit bis zum großen Weltenwechsel durchstehen. Eine Erfahrung aus Australien wollte ich euch zum Schluss erzählen. Ein Ehepaar las in einem Buch der Gesellschaft und erkannte, dass es die Wahrheit ist. Sie verzogen nach Sydney und dort suchten sie den Königreichssaal und fanden ihn auch. Und am nächsten Morgen fand die Frau ihr kleines Baby tot im Bett. Die Ärzte drängten sie, dass sie das Kind doch in einer Kirche beerdigen lassen sollte. Aber sie wollte, dass die Zeugin Jehovas das Kind beerdigen, fand einen Bruder, mit dem sie Kontakt aufnehmen konnte, der sagte, ich kümmere mich um die Beerdigung. Am Tag der Beerdigung, sagt sie rückblickend, warteten wir und ich schaute durch die Tür und sah, dass gerade ein anderes Begräbnis stattfand, mit vielen Leuten, Blumen. Ich dachte bei mir, dieser Mensch muss sehr geliebt worden sein. Es sind ja so viele Leute da. Unser Baby kennen nur mein Mann und ich. Als der Bruder an der Kapelle ankam, sagte er zu ihr, wollen Sie nicht hineingehen? Sie sagte, da ist ja noch ein anderes Begräbnis im Gang. Sehen Sie nur die vielen Leute. Der Bruder öffnete die Tür und sagte, das ist eure Familie. Drinnen war die ganze Versammlung. Sie sagt, die Versammlung behandelte mich wie ein Familienglied. Kurze Zeit später ließ sie sich taufen. Sie sagt, ich habe nie zurückgeblickt. Und es lohnt sich auch, wenn man so auf einem Kreiskongress ist. Es lohnt sich, sich einfach umzuschauen und zu sagen, das ist meine Familie. Die Kreisfamilie 453b. Hier fühle ich mich zu Hause. Und was sagt Johannes? Was sagt Johannes in 1. Johannes 2, Vers 13 und 14? Ich schreibe euch Väter und Mütter, weil ihr den kennengelernt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch junge Männer und junge Frauen, weil ihr den Bösen besiegt habt. Ich schreibe euch Kindlein, weil ihr den Vater kennengelernt habt. Ich schreibe euch Brüder und Schwestern, weil ihr den kennengelernt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr alle, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen besiegt habt. Möge Jehova uns allen helfen, den Bösen zu besiegen. Probleme bekommt man erst, wenn man aufhört zu kämpfen. Und darum kämpfen wir gegen das Böse weiter.